Es ist ja Berlinale, dieses große Filmfestival in Berlin. Und ich habe neulich auf einer Party Johannes Nichelmann, Katrin Rönnecke und Julius Stucke getroffen.
Ich fühle mich beobachtet, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich beobachtet von ganz Europa.
Frederik Lau spielt mit. Ja, also es war auf jeden Fall lustig. Er hat mir ein bisschen leid getan, weil ihr seht es ja nur einmal, aber er hat es ja 18 Mal oder so.
Das ist ja Wasser. Das ist Wasser. Da drin ist nur Wasser. Ich trinke während der Berlinale nur Wasser. Ich drehe sehr viele Serien, tatsächlich ganz tolle Serien. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Ja, und nach diesem Berlinale Party-Event habe ich dann natürlich Stucke, Rönnecke und Nichelmann gepackt und mit in dieses Studio genommen, weil es reicht jetzt wirklich mal. Leute, es reicht jetzt mit dieser ganzen Feierei. Es reicht mit diesem Berlinale-Klimbim. Es wird jetzt wieder mal gearbeitet. Herzlich willkommen zu Lakonisch Elegant. Kennt ihr diesen Podcast eigentlich noch?
Ich erinnere mich dunkel. Da war was. Ist irgendwas mit Kultur? Irgendwas mit?
Ich drehe ja gerade mal eine krasse Serie.
Ja, eben. Ich
habe gerade erzählt, deswegen habe ich heute nicht so viel Zeit.
Also es handelt sich hierbei um einen Kulturpodcast, der wöchentlich erscheint, donnerstags immer. Ich habe in den letzten Wochen relativ oft hier alleine gesessen. Christine Watti ist mein Name. Das wissen natürlich die Hörerinnen und Hörer längst, weil sie eigentlich auch nur wissen, dass ich dieser Podcast bin.
Aber es gefällt Ihnen auch sehr gut, habe ich gelesen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Dazu kommen wir am Ende dieser Ausgabe, aber tatsächlich ist die Berlinale unser Thema. Partys haben wir schon gehabt, aber wir dachten uns, die Sache mit diesen Filmen interessiert natürlich auch einen Kulturpodcast. Und wir haben uns spontan die Frage gestellt, was ist denn eigentlich unser Lieblingsfilm? Und diese Lieblingsfilmfrage, woher kennt man die? Natürlich aus dem Freundschaftsbuch im Kindergarten oder in der Schule.
König der Löwen.
Dirty da musste Dancing. Man auch noch den Lieblingsfreund angeben. Was für eine fiese
dein
Lieblingsfilm Nummer das
als
war.
Kind, dein Lieblingsfilm als Kind war schon Dirty Dancing?
Ich habe auch gerade gedacht, was rede ich denn um Gott?
Ariel, die Meerjungfrau.
Ich glaube, nee, Ronja Räubertochter oder sowas. Genau.
Ein Lindgren, ne?
Ja, jedenfalls diese Lieblingsfilmfrage beschäftigt uns in diesem Podcast. Ihr könnt euch freuen auf eine Menge wirklich, wirklich absolut subjektiver, unterinformierter, enthusiastischer Filmtipps hier.
Bitte?
Aus dem Lakonisch-Elegant-Podcast-Team. Aber da der Aufhänger natürlich über Filme zu sprechen, wirklich diese Berlinale ist, war ich am Potsdamer Platz vorab und habe mich mit jemandem unterhalten, der sich wirklich mit dieser ganzen Filmbusiness richtig auskennt. Und das ist Patrick Wilinski. Das ist einer der beiden Moderatoren von Deutschlandfunk Kultur, der Sendung Vollbild. Die andere ist Susanne Burg, die war total im Berlinale gehasselt. Und ich habe Patrick gefragt, ob eigentlich diese Frage, was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm, so ungefähr die blödeste Frage ist, die man einem Filmkritiker stellen kann.
Ja, das ist auf Partys oder wenn man Leute trifft, häufig so. Also wenn man sagt, man ist Filmjournalist oder Filmkritiker, wird man halt nicht mit leuchtenden Augen angeguckt, als würde man sagen, ich bin Kampfpilot oder Neurochirurg. Man wird eher so angeguckt, als würde man sagen, ich parke Autoscooter ein. Und dann, vollkommen richtig gesagt, dann kommt die Frage entweder, was kannst du gerade empfehlen? Schlimmste Frage, weil ich weiß nie, was gerade im Kino läuft, weil man guckt die Filme so weit vorab, man weiß natürlich ungefähr, in was für einer Zeitrechnung man sich empfiehlt. Aber ich bin halt kein Programmmagazin, ich weiß es wirklich gerade nicht, was gerade anläuft. Und da verliert man noch mehr Respekt beim Gegenüber, wenn man diese Frage schon nicht beantworten kann. Und dann kommt halt die andere Killerfrage, was ist denn der beste Film aller Zeiten oder was ist dein Lieblingsfilm? Das Interessante ist, wenn ich Kollegen frage, wie sie antworten, weil ich dachte, es gibt so eine Schummelantwort, kann ich einfach mal bringen. Ist doch egal, ob ich es meine. Hauptsache, das Gegenüber findet mich ein bisschen seriös. Dann sagen sie, es sind halt Momente.
Ja, und von diesen Momenten hat Patrick mir dann erzählt, es gibt tatsächlich auch eine Auflösung für die Lieblingsfilmfrage. Aber bevor wir da gelandet sind, wollte ich nochmal fragen, natürlich ist es ein Insider-Ding, über Filme reden, genauso wie über Musik reden, gerade unter Kritikern. Und ich wollte gerne von ihm wissen, was denn ist mit so Trash-Filmen. Also wenn auf dieser Party plötzlich jemand sagt, naja, aber ich finde Rambo 2 wirklich den stärksten Film aller Zeiten, ist es dann auch okay? Oder wie sehr, in Anführungsstrichen, elitär oder abgehoben, guckt er natürlich aus seiner Position auch auf die Filmgeschmäcker anderer. Passiert möglicherweise, könnte eine Berufskrankheit sein.
Wenn ich kurz über die Berlinale sprechen darf, hier läuft ein Dokumentarfilm über eine Filmkritikerin, Pauline Kael, eine der größten Denkerinnen, auch ein Riesenvorbild von mir aus Amerika. Und die hat mal gesagt, man kann kein Filmkritiker sein, wenn man auf das große Kunstmeisterwerk hofft, weil das Kino selten Kunst ist. Kino ist ganz häufig Trash. Also du musst ein Herz haben, auch für Trash oder für Allgemeines. Was mir übrigens auffällt, und das ist mein großes, kein Problem, das ist meine Feststellung, viele Leute, ich habe das Gefühl, sie können häufig nicht darüber reden, was sie gesehen haben. Mhm. Also sie können sagen, es gefiel mir nicht. Und wenn ich frage, warum, dann kommt da wenig. Das ist kein Vorwurf an ihren Intellekt. Es liegt einfach daran, dass man das nicht wirklich mitbekommen hat. Freunde zum Beispiel aus Frankreich, aus Amerika, wo es viel selbstverständlicher ist, dass man über Popkultur spricht, dass man den und den Film von dem und dem einfach gesehen hat und darüber spricht, also mutig auch seine eigene Meinung sagt und nicht mal Angst hat, zurechtgewiesen zu werden. Und das ist in Deutschland ganz wenig der Fall. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das daran liegt, ich bin ja auch in Deutschland zur Schule gegangen, dass zum Beispiel Film, das ist jetzt mein Beritt, dort nicht wirklich vorkommt, das Reden über Film. Man guckte Film bei mir in der Schule immer so am letzten Schultag. Da hat entweder der Lehrer seinen Lieblingsfilm rausgeholt, was immer ganz schlimm war, oder wir konnten überreden, was anderes zu sehen. Und in dem Moment sitzt du halt im Deutschunterricht oder überall und dann kriegst du auch mal diese Frage, was wollte uns der Künstler damit sagen? Also das assoziiert ja diese Idee, es gibt eine richtige Antwort auf die Frage, findest du den Film gut oder schlecht? Aber davon muss man wegkommen, weil das, was der Künstler oder der Regisseur uns sagen wollten, interessiert mich nicht. Die Frage, und wenn ich das Freunden erkläre, dann kommt plötzlich auch was, sage, ist nicht, was heißt das oder was bedeutet das, sondern was hat das mit dir gemacht?
Patrick Wilinski sagt, das ist der Filmkritiker von Deutschlandfunk Kultur. Ich finde, mit dem Punkt hat er total recht, dieses komische, man guckt Dinge an, egal aus welchem Kulturbereich, und ist ganz schnell in dieser seltsamen Situation, dass man glaubt, sagen zu müssen, ja, ich weiß schon, das war ein Zitat aus diesem und jenem Film, oder man muss irgendwie man muss es einordnen können, und das darüber reden, was macht das mit einem, ist, glaube ich, das, was wir in wenigen Minuten auch in dem Podcast hier versuchen sollten. Patrick hat gleich nochmal was zu sagen, aber vor allem ist vielleicht hier wichtig auch für alle Hörerinnen und Hörer, was ihr dann hören werdet an Empfehlungen. Das haben wir uns vorher gegenseitig nämlich tatsächlich nicht verraten. Es ist hier, gibt's hier nicht so eine, weiß ich nicht, irgendeine Art von Kuration, welche Filme hier vorgestellt werden, sondern jeder hat was dabei. Die jeweils anderen wissen nicht, was passieren wird, und vielleicht wird es ja auch so sein, dass wir alle den gleichen Film vorstellen. Nämlich eben doch Dirty Dancing. Patrick sagte noch was Schönes darüber, was passiert eigentlich, wenn man sich gegenseitig Filme vorstellt.
Ich habe wirklich das Gefühl, man redet ungern darüber, was man gesehen hat, weil man so, ich glaube, verwundbar wird, indem man seine Meinung äußert. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Also wird doch niemand an die Wand gestellt, wenn man sagt, nee, ich finde das blöd.
Das stimmt, dass man, man ist tatsächlich verwundbar, und zwar nicht nur bei Filmen, sondern auch bei Büchern oder Musik. Absolut. Wenn man sagt, können wir den Song zusammenhören, können wir den Film zusammen gucken, weil in dem Moment ist man so präsent. Und wenn der andere sagt, ich langweile mich wahnsinnig, dann gibt es auf einmal ein schwieriges Moment.
Pauline Kael sagte in dem Dokumentarfilm, dass sie schon zwei Beziehungen beendet hat, weil der Typ den Film nicht gut fand oder gut fand, den sie nicht gut fand. Also so extrem muss man das vielleicht nicht machen. Ja. Aber es ist schon so, dass, und ich würde das wirklich so konzentrieren, das hat was in Deutschland auch damit zu tun, dass ich glaube, ich, wenn Menschen sich mit Kunst beschäftigen, werden die sofort hingestellt, ach, der Intellektuelle, so. Der ist dann in seiner Welt, und ich weiß nicht, Kunst spielt keine Rolle hier irgendwie. Und wenn man guckt, was so die Freizeitbeschäftigung der Deutschen ist, dann ist halt auf Platz 1 Fußball gucken, auf Platz 2 Fußball spielen, Wiederholung von Fußballspielen sehen. Also Kino ist nicht mal mehr in der Top 10. Ich glaube, wir müssen die Leute überzeugen, weil anscheinend wird das in der Schule nicht mehr vermittelt. Es ist okay, über Kunst zu reden. Und es gibt, das ist wichtig, es gibt kein richtig oder falsch.
Genau.
Es gibt nur diese Frage, was macht das mit mir? Ja. Bedeutet aber, dass man sich auch mit sich selber etwas beschäftigen muss. Das darfst du nicht vergessen. Ins Kino gehen ist ja auch wie beim Therapeuten auf der Couch liegen. Plötzlich wirst du mit Gefühlen konfrontiert und diese Leinwand wird zum Spiegel und du siehst dich plötzlich selber dastehen und sagst so, verdammt, das will ich alles gar nicht sehen. Also man muss auch mutig sein dahingehend. Ne?
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sich diese Podcast-Sache hier auflöst, wenn wir dann unsere Filme vorgestellt haben. Das allerdings finde ich ganz schön, dass diese renommierte Filmkritikerin berichtet, dass sie Beziehungen verlässt, wenn sie feststellt, dass es mit dem Filmgeschmack nicht läuft.
Wobei wir wissen ja nicht, von was für Filmen. Es gibt ja schon Filme, da könnte ich mir schon vorstellen, sodass man dann sagt, nee.
Ja. Also wenn du diesen Film scheiße findest, dann musst du auch scheiße sein. Ich glaube, das gibt es, ja.
Ich kann mir das auch vorstellen.
Dann bist du ein schlechter Mensch.
Ich konnte nicht verhindern, auch wirklich nochmal über die Berlinale zu sprechen, da wir die auch einfach natürlich benutzen für unseren Filmaufhänger und vor allem dieses Bewertungszeug ja interessant ist. Ich meine, das ist natürlich eine Show, was passiert am Ende von einem großen Filmfestival, nämlich dann die Verleihung der Preise, weil wie soll man denn rausfinden, was denn da der Lieblingsfilm der Jury ist oder der beste Film aller Zeiten, der beste Film des Jahrgangs?
Künstlich, es ist künstlich. Hier konkurrieren 17 mittlerweile, ja nur 16, weil sie den Chinesen zurückgezogen haben, 17 oder 16 Filme, die nichts miteinander zu tun haben.
Genau.
Ihre einzige Zusammengehörigkeit ist, dass das Auswahlkomitee der Berlinale gesagt hat, ihr konkurriert um die Preise. So. Und dann kann man natürlich sagen, ich habe 6 Sozialreportagen gesehen und einen Horrorfilm von Fatih Akin. Ja. Das finde ich erstmal gut, weil es ein Kontrapunkt ist. Ja, dann kann die Kollegin kommen und sagen, ich bin ein frauenverachtendes Schwein, weil, wie der Honka, weil der auch alle Frauen niedermetzelt. Aber man sucht, glaube ich, man versucht den Film erstmal auch einzeln zu nehmen und dann durchaus zu gucken, dieser Künstler hat sich so verhalten, sagen wir mal, zur Liebe oder zum Bild oder zum Licht. Gibt es ja auch. Es gibt ja unterschiedliche Kritik. Man muss sich das suchen. Es findet ja keiner für einen. Wir müssen uns zu den Filmen verhalten und daraus wird dann vielleicht eine Debatte, ein Dialog oder auch ein Streit. Und das ist doch gut.
Dann kann ich jetzt aber zum Abschluss wirklich nicht fragen, bevor wir hier im Podcast wirklich über Lieblingsfilme trotzdem reden, obwohl es natürlich echte Filmjournalisten in den Wahnsinn treiben wird, diese Frage. Wir tun es aber persönlich ohne Angst vor richtig und falsch. Willst du nicht wenigstens einen Film nennen?
Also einen Film, den ich auf jeden Fall auf eine einsame Insel mitnehmen würde, weil da würde ich keine...
Siehst du, das ist auch so ein typisches Bild.
Ja, weil es ja nicht die Filme sind, die... Also Citizen Kane gilt ja als bester Film aller Zeiten, aber den würde ich nie auf eine einsame Insel mitnehmen, weil er dann doch sehr spröde ist. Wen ich zum Beispiel mitnehmen würde, ist einer meiner Lieblingsfilme, Ninotchka von Ernst Lubitsch. Das ist eine Komödie in Berlin. Greta Garbo spielt eine russische Agentin, die so geile Sätze sagt wie, es gibt Massenschlachtungen im sowjetischen Russland und dann sagt sie ihrem Lover in Paris so, es gibt jetzt weniger Russen, dafür bessere. Und dann kauft sie sich einen tollen französischen Hut und wird dann auch eine kapitalistische schöne Frau. Also da ist was. Das ist Spaß, das ist Liebe, es ist Lubitsch, es ist Kino. Das finde ich gut, ja.
Muss man gesehen haben, um es zu fühlen. Aber er hat was ganz anderes, was ganz Spannendes angesprochen, was ich auch diese Woche so gefühlt habe, der goldene Handschuh von Fatih Akin, ne? Ich denke mir so, wow, der hat sich so richtig viel Mühe gegeben, der hat jetzt jahrelang an diesem Film gearbeitet und dann kommt ein Filmkritiker, ich habe den ZDF einen Beitrag gesehen und sagt, ja, ist scheiße, tut mir leid, du hast einfach versagt, du hast die letzten Jahre deines Lebens einfach mit was zugebracht, was wirklich sehr, sehr schlecht ist. Marietta Slomka hat dann auch noch im Heute-Journal auch nochmal richtig eingetreten und richtig nochmal richtig raufgespuckt auf den Film. Das hat mir so leid getan, ich habe gesagt, du hast richtig Mühe gegeben damit und deswegen fällt mir das auch so schwer, Filme zu kritisieren, weil ich mir denke, hinter jedem Film steckt jahrelange Arbeit und er kann noch so komisch und blöd sein. Ich finde es schwierig, Filme zu kritisieren. Ich habe da ein Problem mit.
Damit sind wir gut vorbereitet, um jetzt in unsere Nicht-Kritiker-Runde einzusteigen. Wir werden alles nur belobigen, was wir natürlich auch dürfen. Das war ja die Idee, Lieblingsfilme. Der erste Lieblingsfilm kommt von Johannes Stucke-Nichelmann. Ja, okay, lass den Witz jetzt. Johannes Nichelmann, bitteschön.
Vielen Dank für diese warmen Worte zur Einleitung. Ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, was ich nehme und habe mich auch sehr lange auf einen anderen Film eingeschossen. Und das Kriterium war Filme, die mich wirklich nachhaltig bewegt haben, an die ich oft denken muss und die auch Freunde von mir bewegt haben, die ich Leuten gezeigt habe, die dann heulend neben mir irgendwo rumsaßen oder so. Der erste Film, den ich zuerst gedacht habe, war Hanami Kirschblüten von Doris Dörrie, hatte dann aber Angst, hat Patrick eben gesagt, dass er mich auslacht, weil das so ein gefühliger, kitschiger Film ist und so, aber der ist eigentlich voll schön, auch unbedingt gucken, habe mich jetzt entschieden für einen Film, der gesellschaftlich vielleicht noch wichtiger ist als Hanami Kirschblüten und zwar The Act of Killing von Joshua Oppenheimer, einem dänischen Regisseur. Wer kennt ihn hier? Finger hoch.
Ich kenne ihn nicht.
Ihr kennt das, also.
Das darfst du auch nicht machen. Ja, du darfst jetzt auch nicht sagen, das ist so was wie, ihr kennt den Film.
Ich wollte jetzt auch nicht. Ich bin natürlich überrascht. Aber als ich aus The Act of Killing rausgegangen bin, war mein erster Gedanke, okay, dafür werden Dokumentarfilme gemacht. Das ist der Grund, warum es Journalismus gibt und das ist der Grund, warum es Dokumentarfilme gibt. Und The Act of Killing sind eigentlich zwei Filme. Es gibt noch einen zweiten Teil, The Look of Silence. Worum geht's da? Und zwar geht es um die Massaker, die in Indonesien zwischen 65 und 66 stattgefunden haben, an Leuten, die als Kommunisten bezeichnet worden sind. Das waren sehr, sehr grausame Massaker, die in Indonesien bis heute nicht aufgearbeitet worden sind. Wir hören mal rein in den ersten Teil, also in The Act of Killing. Das ist ein sehr ruhiger Film, ne? Also der ist sehr, sehr ruhig und er ist auf Indonesisch und untertitelt, deswegen habe ich jetzt keine O-Töne mitgebracht, aber ein Gefühl für diesen Film, wie er anfängt.
Aber hört sich
beschwingt an,
beschwingt an,
ne?
Ja.
Nett irgendwie.
Mhm. Was der Regisseur gemacht hat, ist, er hat die Leute, die die sogenannten Kommunisten ermordet haben, auf bestialische Art und Weise, die diesen Genozid da fortgeführt haben, hat er gebeten, einen Film selbst darüber zu drehen. Das sind nämlich Nationalhelden. Die sitzen da im Frühstücksfernsehen irgendwo rum und werden dafür gefeiert, dass sie wirklich möglichst viele Menschen bestialisch umgebracht haben. Und diese Mörder werden an die Orte ihrer Taten zurückgeführt und sollen dem Regisseur zeigen, wie sie diese Morde begangen haben. Das ist natürlich alles Jahrzehnte her und der Hauptprotagonist, der irgendwann bricht, der, also er bricht sich einfach in dieser Szene, weil er irgendwie das dann doch reflektiert. Also sie werden so mit ihren Taten konfrontiert. Einer der Protagonisten zumindest merkt, dass das vielleicht dann doch nicht so gut gelaufen ist in seinem Leben. Und das ist so bewegend und das tut so weh, sich das anzuschauen, was da passiert. Das ist krass. Also das ist so ein Film, glaube ich, der erste Film, an den ich mich erinnere, bei dem ich sitzen geblieben bin nach dem Abspann. Der zweite Teil, The Look of Silence, ist dann der Blick aus der Perspektive der Opfer. Das heißt, ein Mann, der hat seinen Bruder nie kennengelernt und die bewusst irgendwie, der ist mit der 60er ermordet worden. Und seine Eltern, beide über 100, raten ihm auch irgendwie davon ab, da jetzt so nachzufragen. Und der läuft durch das Dorf, der ist Optiker und stellt die Brillen ein. Und während er die Brillen von irgendwelchen Leuten in seinem Dorf einstellt, fragt er so, ach so, du hast ja damals meinen Bruder damit umgebracht, wie war das denn so? Und bringt dieses ganze Gespräch nochmal ins Rollen. Joshua Oppenheimer hat zu seiner Burg, unserer Filmkritikerin, 2015 ein Interview gegeben. Und ich glaube, in diesen O-Ton hören wir mal rein.
I would say that the second movie is not exactly about the victims as opposed to the first being about the perpetrators.
Im zweiten Film treten nicht ausschließlich Opfer als Gegenpart zu den Tätern auf, um die es ja im ersten Film ging. In The Look of Silence kann der Zuschauer nachvollziehen, was es heißt, ein Überlebender zu sein. Ein Indonesier, der ein halbes Jahrhundert lang gezwungen war, dieses Regime voller Angst und stumm zu ertragen.
Der ausführenden Produzenten ist Werner Herzog, also einer der wichtigsten Dokumentarfilme auch unserer Zeit. Und der hat gesagt, als er, ich glaube auch ein Jahr bevor der Film rausgekommen ist, dieses erste Material vom Regisseur gesehen hat, dass er gesagt hat, das ist ein so besonderer Film, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und das stimmt tatsächlich, weil es also so ein so emotional krasser Film habe ich auch noch nie gesehen. Und ich glaube, der Regisseur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat auch extra Indonesisch dafür gelernt. Also sich so, das merkt man auch, sich so in diesen Konflikt reingekniet, ist er nicht nur als Fallschirmjournalist abgesprungen, hat schnell eine Geschichte erzählt, ein Jahr lang oder so und ist wieder abgezogen. Dieser Film, wir haben vorhin über diese Filmkritikerin gesprochen, die sich irgendwie von ihren Beziehungen getrennt hat. Ich hatte mal den Tick, dass ich bei Dates diesen Film ausgepackt habe, um zu gucken. Hat sich herausgestellt, dass es irgendwie auch nicht so, also hat nicht so, fürs erste Date nicht die beste Idee übrigens, so diesen Film zu gucken. Aber andererseits tatsächlich ist es ja schon so der Test, wie Leute sich für Gesellschaft interessieren, für fremde Gesellschaften. Ich kann die Frau verstehen. Meine Theorie ist, wer diese Filme irgendwie richtig scheiße findet, mit dem würde ich auch keine Beziehung haben wollen.
Aber ja, hört sich gut an. Ich habe beide nicht gesehen.
Ich habe beide DVDs dabei, ich kann sie euch ausborgen.
Katrin,
ja.
Du wärst jetzt dann an der Reihe mit deinem Film. Ach so, wir schreiben es übrigens auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Werden nochmal die Filmtitel auf jeden Fall in unserem Text zum Podcast verzeichnet sein, für die, die jetzt irgendwie aufgeregt zurückspulen.
Ich kann
wollen.
Die DVDs aber jetzt nicht jedem ausleihen. Also ich gebe es jetzt erstmal euch hier rum, also, aber ich kann es jetzt, tut mir leid, Leute, ich kann es jetzt nicht jedem zuschicken.
Du hast also die einzige Kopie.
Ich habe die einzigen Kopien liegen leider bei mir im Safe, ja. Ich habe sie heute aber dabei.
Gut, Katrin ist jetzt an der Reihe.
Ja, ich würde sagen, wir machen einen ganz dollen Cut, weil mein Film ist schon anders. Es geht zwar auch um Menschen, also ich habe das jetzt so verstanden, dass du den Film magst, weil er dir zeigt, wozu sind Menschen in der Lage, was könnten wir schlimmstenfalls tun. Und bei mir, bei meinem Film, geht es auch ganz stark ums Menschsein, aber eher so diese Außenseiterpositionen von Menschen. Der Film heißt Mary und Max. Kennt den jemand von euch?
Nee, auch nee. Nicht. Was ist denn hier los?
Ein so Knetfigurenfilm ist das, aber nicht so wie Wallace und Gromit, so lustige, bunte Knetfiguren, die ganze Zeit übereinander tölpeln und lustige Sachen machen, sondern ein etwas düsterer Knetfigurenfilm, der auch wirklich nur für Erwachsene gemacht ist. Der Regisseur und Autor des Films heißt Adam Elliott und der Film ist inzwischen schon 10 Jahre alt. Und es geht um die Freundschaft zwischen Mary und Max, deswegen heißt er so. Mary ist ein 8-jähriges Mädchen aus Australien und Max ist ein 44-jähriger alleinstehender Mann in New York. Und die beiden verknüpfen sich durch einen großen Zufall über eine Brieffreundschaft.
Lieber Mr. M. Horowitz, ich heiße Mary Daisy Dinkle und ich bin 8 Jahre alt und 3 Monate und 9 Tage. Meine Lieblingsfarbe ist braun und mein Lieblingsessen ist gezuckerte Kondensmilch. Und mein zweites Lieblingsessen ist Schokolade. Ich habe einen Hahn, der heißt Ethel und sieht so aus. Er legt keine Eier, aber das kriegt er noch hin. Meine Mutter mag rauchen, Cricket und Sherry. Und mein Vater spielt gerne in seinem Schuppen mit toten Vögeln.
Tief sympathische Familie.
Niemand hat die Lieblingsfarbe braun.
Super sympathisches Mädchen auch, das natürlich in der Schule gemobbt wird. Sie hat auch irgendwie so ein Muttermal auf der Stirn, das aussieht wie ein Fleck Kacke. Und die Mutter ist, man hört es schon so ein bisschen raus, ist Alkoholikerin. Der Vater arbeitet in einer Teefabrik und macht die Bändchen an die Teebeute ran. Das ist irgendwie sein Job. Und sie ist halt die totale Außenseiterin, hat keine Freunde, ist sehr allein und kommt deswegen auf die Idee, einfach mal im Postamt das große Telefonbuch in die Hand zu nehmen mit den amerikanischen Telefonnummern und landet halt in New York und reißt die Seite raus, kommt an Max Horowitz, irgend so ein Typ, irgendwo in den USA, und weil sie sonst niemanden hat, schreibt sie ihm eben diesen Brief. Und der kommt dann bei ihm an und er ist jetzt auch wieder so eine Figur, die, naja, ein wenig tragisch ist, aber hören wir vielleicht, was er ihr antwortet.
Liebe Mary Daisy Dinkel, danke dir für deinen Brief, den ich um 21 Uhr nach meinem Weight Watcher-Treffen geöffnet und gelesen habe. Ich versuche abzunehmen, weil mein Psychiater Dr. Bernard Haselhoff sagt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Er sagt, mein Geist wäre nicht sehr gesund. Ich habe noch nie jemand aus Australien kennengelernt. Aber zuerst die Antwort auf deine Frage. Bedauerlicherweise werden Babys in Amerika nicht in Cola-Dosen gefunden. Ich habe meine Mutter danach gefragt, als ich 4 war, und sie sagte, sie schlüpfen aus Eiern, die Rabbiner legen. Wenn du nicht jüdisch bist, werden sie von katholischen Nonnen gelegt. Wenn du Atheist bist, werden sie von einsamen, verwahrlosten Prostituierten gelegt.
Ja, also da treffen schon 2 aufeinander, die speziell sind, die beide so ein bisschen am Rande ihrer jeweiligen Gesellschaft stehen, nicht so richtig reinfinden. Über die Zeit stellt sich auch raus, dass Max eben ein Asperger-Syndrom-Mensch ist, also auch Probleme hat, mit anderen Menschen und in Kontakt zu treten. Er weiß sie auch nicht so recht zu lesen und versteht sie nicht so richtig. Und im Grunde ist dieser Film ein Freundschaftsfilm, weil durch diese Brieffreundschaft die beiden jemanden finden. Jemanden finden, dem sie alles erzählen können, jemanden finden, der nicht unbedingt alles versteht. Also es gibt dann auch Momente, wo sie überhaupt nicht miteinander kommunizieren können, weil sie eben auch wieder zu unterschiedlich sind und zu unterschiedliche Probleme und Sorgen und Wünsche in ihrem Leben haben. Und es ist auf jeden Fall also klingt jetzt sehr witzig, die Ausschnitte, die ich gewählt habe, ist immer witzig, aber er wird als Drama beschrieben. Also wenn man so einen sortieren müsste, welches Genre haben wir denn jetzt hier eigentlich? Es ist halt auch ein sehr trauriger Film, immer wieder.
Wie oft hast du den schon geschaut?
2 Mal. Also noch nicht so oft, aber er ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn einmal geschaut, das war tatsächlich wahrscheinlich vor 10 Jahren etwa. Und als wir jetzt gesagt haben, okay, welcher Film ist es denn, sind mir zuerst 3 in den Kopf gekommen, wovon ich 2 nicht hatte und die jetzt nicht rechtzeitig hierher gekommen sind, dass ich es nochmal schauen konnte. Das ist tatsächlich der einzige gewesen, den ich streamen konnte und deswegen nochmal gucken konnte. Aber er war sofort wieder da. Ich wusste sofort wieder, okay, der ist gut. Der hat mich wirklich bewegt. Da habe ich auch mein Tränchen verdrückt. Ich habe sehr viel gelacht. Ich finde es immer wichtig, dass man so eine Balance auch hat. Also wenn ich einen Film empfehle, dann im Gegensatz zu dir, Johannes, würde ich jetzt vielleicht keinen empfehlen, der einen so komplett runterzieht, sondern auch der so ein bisschen Hoffnung in sich trägt oder lustige Momente wenigstens hat. Und das hat dieser Film.
Ich muss die ganze Zeit überlegen, weil du, also lachen ja, aber auch gesagt, du hast auch eine Träne verdrückt, die eine oder andere, ob mir das gelingt oder jemals gelungen ist bei einem Film, wo nicht echte Menschen spielen. Also weil ich glaube, dass so, also außer bei Bambi vielleicht, aber ansonsten.
Dieses Bambi-Klischee, haben Leute da wirklich geweint?
Entschuldigung,
wollte nicht jetzt.
Ja, aber der Punkt ist halt, dass bei echten Menschen irgendwie überträgt sich das, aber ich glaube bei, egal jetzt ob Zeichentrick, Knetfiguren, Animation, was auch immer, habe ich immer ein bisschen Problem mit so diesen großen Emotionen, außer jetzt witzig.
Ich glaube, dass es für viele Menschen schwierig ist. Ich kann mich eigentlich in alles reinversetzen. Also du kannst mir Tiere vorsetzen und ich werde weinen. Du kannst mir Knetfiguren zeigen.
Ich glaube, ich habe bei abgeweint, du bei musst, oben.
Ja, genau. Oh ja, ich auch. Oh ja, der ist auch toll.
Du musst mal den Film gucken, Mein Leben als Zucchini.
Oh ja.
Der ist auch für Kinder, aber den können auch Erwachsene gut mitgucken. Und danach reden wir nochmal drüber, ob das dir nicht passiert, dass du da total emotional wirst. Nur als Test, ob
lösen
da vielleicht vielleicht was mit dir nicht stimmt oder ob das vielleicht doch
nicht. Aber ich finde, du hast einen guten Punkt, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Knetfiguren, und das ist bei meinem Leben als Zucchini genau das Gleiche, erschafft eine Distanz, die es erträglich macht. Also in beiden Filmen geht es letztendlich um Dinge, die kaum erträglich sind, die so alltäglich auch sein können und so schwierig sein können, wo Menschen einfach eine große Einsamkeit und Verluste, und mit echten Menschen würde ich diese Filme wahrscheinlich kaum ertragen. Und so finde ich es ganz gut, dass nochmal eine Distanzebene dazwischen ist und dann eben auch natürlich die Humorebene, die es einem leichter macht.
Ab wie vielen Jahren würdest du denn sagen, sollten Leute sich das angucken, weil du sagst, es ist ein Erwachsenenfilm?
Also er ist ab 12 offiziell. Ich wüsste gerne, ob unter 14-Jährige den schon verstehen.
Der nächste Film in unserer Empfehlungsausgabe von Lakonisch Elegant kommt von Julius Stucke.
Ja, und die Überleitung hat Katrin gerade wunderbar gegeben mit dem Hinweis, dass das ein Film ist, der schwer erträglich ist. Denn der Film, den ich ausgewählt habe, der hat am Ende auch so einen Moment, wo alles, was man davor gesehen hat, schwer erträglich ist. Ich habe mir vorher überlegt, ob ich verraten darf irgendwie, wie das Ende ist. Das darf ich natürlich nicht, weil ihr müsst es alle noch gucken. Und zwar ist das ein Film aus Südkorea und der heißt Old Boy. Kennt jemand?
Ey, das, ihr seid, also wir sind wirklich also besonders gut, weil wir das alle nicht kennen, was die anderen geguckt haben.
Vielleicht liegt es dabei auch daran, dass manche auch einfach zu jung waren, als der 2003 in die Kinos kam und auf jeden Fall nichts für Minderjährige ist, keine Ahnung.
Okay, da war ich 14.
Siehst du, ja, das habe ich nämlich, ja. Genau, wichtig bei diesem Film Old Boy von Park Chan-wook ist, es ist der aus Südkorea, den ich meine. Es gibt nämlich auch unter demselben Titel noch ein von Spike Lee gemachtes Remake 2013, wo ich mich erstens gefragt habe, warum muss man ein Remake von einem großartigen Film machen? Habe mir den deshalb aus Prinzip nicht angeguckt. Und zweitens war ich sehr froh, als ich gehört habe, dass der gefloppt hat. Während Old Boy 2004 war das dann in Cannes immerhin so einen großen Jurypreis bekommen hat. Also ein, zwei andere haben ihn auf jeden Fall auch gesehen. Ich musste auch überhaupt nicht überlegen, warum dieser Film, weil es eben auch so einer war, den ich jedem, als er dann irgendwann in den Verleihstationen war, jedem aufgezwungen habe zu gucken. Ich konnte ihn jetzt vorher nicht nochmal gucken. Es gibt ihn nämlich bei keinem Streaming-Anbieter. Aber weil ich ihn halt so oft gesehen habe, konnte ich mir einfach direkt dran erinnern. Ich fange nicht mit der Geschichte an, sondern mit dem, würde ich sagen, allerwichtigsten Satz dieses Filmes.
Lache. Und die ganze Welt lacht mit dir. Weine. Und du weinst allein.
Tja, das sagt die Zentrale, aber man kann auch manchmal lachen in diesem Film, das ist gut, aber das sagt die zentrale Figur dieses Films, der heißt Odesu, lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein. Das zieht sich so als Gedanke durch diesen Film durch und er läuft halt immer rum mit so einem unglaublich gezwungenen Grinsen und versucht eben zu lachen, damit die Welt mit ihm lacht. Und ganz am Ende dieses Filmes, wenn man so diesen Oh-Gott-Moment hat, dann grinst er auch nochmal so. Dann gefriert einem so ein bisschen, also mir jedenfalls, das Blut in den Adern. Dieser Mann ist verrückt geworden. Und warum er verrückt geworden ist, da sind wir dann mitten in der Story. Das ist das hier.
Warum bin ich hier? Warum? Man muss doch wissen, warum man eingesperrt ist.
Wenn Sie mir gesagt hätten, dass es 15 Jahre sein würden, wäre es dann leichter für mich gewesen. Oder nicht?
Der Odesu wird relativ am Anfang des Filmes entführt. Er weiß nicht von wem. Der Zuschauer weiß nicht von wem. Er weiß nicht warum und wird in so ein Zimmer eingesperrt. Also keine Gefängniszelle, sondern ein durchschnittliches Zimmer irgendwie. Und ist da aber völlig alleine mit einem Fernseher. Sieht in diesem Fernseher, wie seine Frau ermordet wird, wie ihm das draußen selber angelastet wird und fragt sich natürlich die ganze Zeit, warum, und ist da mit sich und diesem Fernseher alleine, mit seinen Fäusten, schlägt die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger an die Wand, trainiert für den Tag, an dem er da rauskommt, obwohl er nicht weiß, ob und überhaupt und wie und warum, will aber Rache nehmen. Rache ist das große Thema des Films. Und dann ist eben irgendwann der Moment gekommen, nach 15 Jahren, da wird er betäubt und wacht auf in so einem Koffer auf einem Dachgarten. Und dann beginnt die Suche nach dieser Frage, die er da stellt, warum? Warum bin ich eingesperrt gewesen? Und im Laufe des Filmes, ich will es echt nicht zu viel verraten davon, kommt er dahinter, dass es gar nicht um die Frage geht, warum wurde er eingesperrt oder von wem, was er dann auch Stück für Stück erfährt, sondern, und das ist so ein Spielchen, was mit ihm getrieben wird, es geht im Prinzip um die Frage, warum er an genau diesem Tag freigelassen wurde. Und dann baut sich wirklich so eine wahnsinnige Geschichte auf. Es ist ein Film, der unglaublich mächtige Bilder hat und hat mich gepackt.
Was hat der Film mit dir zu tun? Also warum hast du da so angeknüpft?
Zu tun, würde ich sagen, hat der mit mir nichts. Ich habe daran angeknüpft, glaube ich, einfach, weil es einen so in den Bann zieht. Also es ist wirklich vielleicht auch so ein bisschen einfacher Grund. Es ist unglaublich spannend bis hin zu dieser Auflösung. Und es ist für mich auch überraschend, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Filme mag, die so voller Gewalt sind. Dieser Film hat unglaubliche Gewaltszenen. Also auf der Suche nach seinen Peinigern foltert er einen der Gefängniswärter, die er dann findet. Irgendwann bricht ihm 15 Zähne raus. Es ist unglaublich brutal. Es gibt Prügeleien mit Hämmern. Und trotzdem ist das so schön choreografiert, voller so schöner Bilder, dass es einen einfach in den Bann zieht. Es gibt so eine Szene, da ist er im Restaurant. In diesem Gefängnis muss er immer Teigtaschen essen. Es sind immer dieselben Teigtaschen, 15 Jahre lang. Und diesen Geschmack, den hat er irgendwie einfach verinnerlicht. Und um dieses Gefängnis später zu finden, ja, um rauszufinden, wo war ich, frisst er sich durch sämtliche Restaurants alle Teigtaschen, bis er diesen Geschmack wiedergefunden hat. Und dann gibt es so eine Restaurantszene, wo er auch so ein Oktopus verspeist, lebend, und dann kommen die Tentakeln aus seinem Mund raus. Und das sind ganz großartige Bilder.
Wie kamst du auf den Film? Also ich meine, das ist ja eh eine Frage, woher...
Zufallsmoment im Kino.
Okay.
Ja.
Also keine Empfehlung.
Keine Empfehlung, und danach habe ich ihn dann wirklich aber allen aufgezwungen und fand auch dann, wenn man ihn mehrfach sieht, dann ist ja halt so dieser Aha-Moment der Story am Ende, dieses, man guckt natürlich immer, na, wie geht's den Leuten neben einem, raten sie schon vorher, wie es ausgeht. Der ist natürlich weg und trotzdem sammelt man immer wieder neue Sachen, die man großartig findet.
Ich kann gar nicht viel sagen, will ich auch gerne gucken. Also ich finde, ja. Aber ich finde, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, also du hast ja gesagt, Zufallsmoment im Kino, aber das ist wirklich immer super, wenn Menschen einem Filme erzählen. Also ich finde, wenn man hört, irgendwas ist damit, und ich glaube, selbst dann ist es, kann man immer noch hinterher sagen, den habe ich jetzt auch gesehen, gibt mir gar nichts, aber ich würde immer dran denken, wie du jetzt davon berichtet hast und was es mit dir macht.
Und es ist auch gut, das gibt es vielleicht ja auch irgendwie dann doch nicht mehr so viel, aber in Berlin schon noch eine Menge so Kinos, wo man einfach weiß, die sind klein, es sind keine großen Blockbuster-Kinos, ja. Die sind klein, und die haben aber einfach, egal welchen Film, ich weiß, ich kann mir den angucken, ich finde den vielleicht nicht super, aber es ist auf jeden Fall irgendwie immer was Ausgewähltes, Wertvolles, wo man weiß, hey, das waren jetzt keine irgendwie drögen, vergeudeten 2 Stunden.
Das stimmt, ich finde sowieso, man findet so im Laufe der eigenen Filmsozialisation so Trüffelschweine, die für einen die guten Filme raussuchen, und da hat wahrscheinlich auch jeder und jede jemand anderes, oder vielleicht ist es das Kino um die Ecke, das diese Funktion einnimmt, vielleicht ist es so ein Podcast wie dieser oder eben ein Filmkritiker von Deutschlandfunk Kultur, aber ich finde, man hat ja auch irgendwann raus, wer tickt denn so wie ich?
Genau.
Und das ist ja ziemlich entscheidend bei diesen ganzen Fragen, gefällt mir das, nimmt mich das mit, ist das was ich gerne gucke oder nicht?
Ich habe einen Freund, der mich immer zu Filmen mitnimmt, die wirklich 4 bis 5 Stunden dauern und aus Rumänien oder aus China kommen und dann in der Originalsprache abgespielt werden, und wo ich am Anfang jedes Mal gedacht habe, oh Gott, ja okay, lass uns das jetzt einfach hier machen und dann irgendwie überlegen, wie wir die 4 Stunden rüberbringen. Und all diese Filme, die wir zusammen gesehen haben, ich kann mich an alle richtig gut erinnern und verbinde mit all denen irgendwas, was rund um diese Tage passiert ist, weil diese stundenlangen Arthouse-Kunstfilme so intensiv am Ende sind, dass ich das erst im Nachhinein gemerkt habe.
Ja, und dafür ist ja übrigens diese hier, ne, Berlinale, also es gibt ja immer natürlich eine Distanz auch zur Berlinale, wenn man nicht auf diesem Festival ist, aber zu gucken, wie Filme funktionieren, die nicht so funktionieren, wie man das vielleicht gewöhnt ist, wenn man den ganzen Tag Netflix guckt, was ich übrigens auch tue, also so guckt man eben Dinge, und wieder im Kino zu sein und zu kapieren, was da los ist, wenn man mal eine Weile auch nichts versteht und sieht, was die anderen machen und denken, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wieder mal naive Feststellung, aber mir passiert die immer wieder neu, weil ich dann denke, ach so, stimmt, es gibt ja noch diesen Ort, und dieser Ort macht auch noch was mit einem, als eben nur der Film das mit einem schaffen kann, wenn man ihn zu Hause auf dem Rechner guckt. Alle haben sehr andächtig mich jetzt angeschaut, weil ich etwas sehr, sehr Kluges gesagt habe.
Das stimmt.
Wir sind so gespannt.
Ja.
Auf die nächsten klugen Sachen.
Das Finale. Also diesen Film, ich bin mir sicher, den habt ihr gesehen. Und wenn ihr ihn gesehen habt, dann müsst ihr euch auch folgende Musik schon daran erinnern, an diesen Film.
Dirty Dancing 5.
Quatsch.
Rambo 2.
Ey, lasst euch mal drauf ein. Das ist traurig auch.
Das Klavier ist kaputt.
Die Aufnahme ist nicht so gut.
Ich muss weinen.
Ey, niemand reagiert, das ist ja krass. Das ist
also
Amy Mann, Der Titel heißt Wise Up. Das Album von Amy Mann hat den Filmemacher Paul Thomas Anderson zu seinem Film Magnolia inspiriert, der im Jahr 1999 rauskam und im Jahr 2000 sogar den Goldenen Bären auf der Berlinale bekommen hat. Ein 3-Stunden-Klopper, ein Film, den ich überhaupt gar nicht 99 entdeckt habe, da war ich ja vielleicht noch gar nicht geboren, man weiß es nicht genau, vielleicht war ich aber auch schon sehr alt. Jedenfalls habe ich den Jahre später überhaupt erst mal gesehen, obwohl deswegen war ich erstaunt, dass ihr ihn nicht kennt, weil das, glaube ich, einfach auch so der blockbusterigste Film von allen Filmen ist, die wir hier heute gerade so vorstellen.
Doch, ich kenne ihn, habe ihn nur nicht erkannt an der Musik.
Ah, okay, gut.
Hast du den Titel jetzt schon gesagt?
Ja, also der Titel heißt Magnolia. Magnolia
Ach so, Film, okay, genau. Ja, den Titel kenne ich auch. Ja, ja. Den Film habe ich nie gesehen.
Ja, ich finde ihn ganz, ganz wahnsinnig toll, weil der eine Sache aus dem Leben aufgreift, die auch Paul Thomas Anderson, beziehungsweise der Off-Text am Anfang ziemlich schnell auf den Punkt bringt. Es gibt einfach sehr viele Menschen, sehr viele gebrochene Gestalten, sehr viele Persönlichkeiten, deren Geschichten sich auf die absurdesten Arten und Weisen im Leben kreuzen. Und von solchen Geschichten erzählt dieser Film, und zwar in einer verrückten Geschwindigkeit und einem crazy Aufbau von Spannung und Eskalation in deren jeweiligen Leben, dass man es wirklich 3 Stunden lang davor sitzt und immer denkt, oh Gott, wie geht diese Geschichte weiter, wie geht jene Geschichte weiter. Also es gibt zum Beispiel, nur um so ein paar dieser Figuren zu erzählen, es gibt zum Beispiel Frank, gespielt von Tom Cruise, super, super Rolle, finde ich, in diesem Fall, ihn so zu sehen. Er ist in diesem Film Magnolia ein Motivationstrainer für Männer. Hat verschiedene Bühnenshows, sagt schöne Texte. Achtung.
Jetzt.
Respect the cock.
Kannst du das mal übersetzen? Ich hab's nicht verstanden.
Tame the cunt.
Tja, wie soll ich das denn jetzt übersetzen?
Take it on head first with the skills that I will teach you at work and say Noah. You will not control me. Noah. You will not take my soul. Noah. You will not win this game. Because it is a game, guys. You want to think it's not, huh? You want to think it's not.
Ja, also
wie
ihr furchtbarer Typ
noch mal?
Tom Cruise.
Ach so.
Genau, also total furchtbarer Typ natürlich, steht auf der Bühne und erzählt den Männern, die zu seinen Shows kommen, dass sie sich auf jeden Fall den, ja, wie kann man das denn sagen, respect the cock. Also ich meine, respektiert den Schwanz, Entschuldigung. Und erhebt euch über die Frauen, lasst euch von denen nicht einschüchtern und so weiter. Also so ein Pick-up-Artist, Motivationstrainer. Wahnsinnig unangenehm, ganz, ganz schlimm. Der aber in Wirklichkeit auch eine krasse Geschichte hat. Der eigentlich eine Familiengeschichte hat, die sich dann auch irgendwann aufdröselt. Der ein total, ja, verletzter Typ am Ende ist. Es gibt einen einsamen Polizisten, eine ihren Vater hassende, koksüchtige Single-Frau, deren Vater wiederum ist ein schwerkranker Kinder-Quiz-Show-Master. Es gibt ein ehemaliges Gewinnerkind genau aus dieser Show, Donnie the Quiz Kid, der gerade mit seinem Coming-out rumhantiert und ringt und völlig verzweifelt in Bars abhängt und Geld spart für eine Zahnspange, die er glaubt zu brauchen, damit er irgendwie bei dem geilen Barkeeper gut ankommt. Es gibt Earl, das ist so ein Fernsehproduzenten, der im Sterben liegt, es stellt sich raus, der hat wiederum was mit dem Frank familiär zu tun, um nicht zu viel zu verraten. Der hat wiederum eine junge Frau, die heißt Linda, die eigentlich nur mit ihm zusammen ist, weil sie auf sein Geld scharf war. Und jetzt, wo er im Sterben liegt, stellt sie fest, dass es ganz schöner Mist ist, dass sie im Testament steht, weil sie sich jetzt schlecht fühlt, weil sie denkt, oh nein, ich liebe ihn vielleicht ja doch und ich habe mich so schlecht verhalten all die Jahre. Und all diese Geschichten, die werden eben einzeln erzählt, aber wie gesagt in einer Dramatik und einer Spannung, dass man die ganze Zeit dranbleibt und immer noch mehr feststellt. Und die Figuren sind gebrochen, die sind einsam, das verbindet sie alle miteinander, die wollen eigentlich nur glücklich sein. Es ist so ein bisschen banal, dieses Suchen, Streben nach dem Glück, das ist ja nicht was Neues im Film, aber ich habe das selten erlebt, dass diese einzelnen Charaktere mich so ergriffen haben. Es gibt auch gar keinen, den man mehr oder weniger mag, sondern man ist so voll bei denen dabei, weil man sieht die Verzweiflung und was das Leben mit Leuten macht und warum es manchmal so kompliziert ist.
Trotz Tom Cruise.
Trotz Tom Cruise. Und Philip Seymour Hoffman ist auch dabei, der ist der Pfleger von diesem Earl, der ist ja schon leider gestorben, auch super Schauspieler. Super Schauspieler klingt ein bisschen nachlässig, aber auch da eine total beeindruckende Rolle. Und Tom Cruise ist wirklich erstaunlich. Das ist eine.
Ist es, dass man vergisst, dass es Tom Cruise ist?
Ja, man, ich finde, bei Tom Cruise kann man so schwer vergessen, dass es Tom Cruise ist. Aber ich finde, dass neben diesen ganzen Action-Gestalten, das ist schon eine gute schauspielerische Leistung. Oder müssen wir darüber reden, ob wir überhaupt Filme mit Tom Cruise gucken sollten?
Überhaupt nicht, weil ich habe nämlich bei von dem vorhin erwähnten Kirschblüten Hanami spielen ja Hannore Elsner und Fritz Wepper mit. Oder Elmar Wepper? Elmar Wepper.
Stimmt, einer von
Elmar Wepper ist, also der hat bestimmt krasse Kunstfilme gemacht. Ich kenne ihn aus den weiß-blauen Wintergeschichten im ZDF und Landarzt oder so. Und ich habe vergessen in diesem Film, dass Elmar Wepper und Hannore Elsner das spielen. Das waren für mich diese beiden Figuren. Und das ist ja das beste Lob, glaube ich, was man denen so geben kann.
Ja, siehst du aber. Kannst du
das auch weitergeben an Tom Cruise?
Naja, nicht so richtig. Also es ist eher so, dass ich die ganze Zeit dachte, ach, ich wusste gar nicht, dass Tom Cruise so ein guter Schauspieler ist oder dass er auch so eine Rolle so ironisch reflektiert ausfüllen kann und gerade so eine fiese Rolle natürlich, geht natürlich überhaupt nicht. Also dieser Männermotivationsirre Typ, der natürlich überhaupt nicht klar geht, aber der so diese verschiedenen Facetten hat, das ist schon beeindruckend.
Mal zum Inhaltlichen noch, also du hast diese crazy Fernsehwelt, die wirklich klischeebehaftet ist. Eigentlich kann man so ein Drehbuch wahrscheinlich gar nicht schreiben, aber es gibt ja all diese Figuren von Produzenten und Quizmastern und was weiß ich.
Ja.
Und gleichzeitig hast du diesen Pickup-Artist-Fuzzi. So. Mhm. Ist das ein eigentlich schon früher Blick auf die 20 Jahre später beginnende MeToo-Debatte?
Ja, also es ist, wenn man es heute guckt, so ein Blick von heute aus, dass man denkt, ach, natürlich, das war natürlich ja alles schon da und der Blick da ist natürlich schon längst reflektiert, weil der Pickup-Artist Tom Cruise trifft irgendwann auf eine Journalistin, die ihn interviewt und an der er auch versucht, irgendwie seine ganzen Super-Skills irgendwie anzuwenden, weil er ja glaubt, jede Frau muss sofort mit ihm ins Bett und es klappt nicht so richtig, aber sie reagiert wahrscheinlich anders, als sie in der Filmszene 20 Jahre später reagiert hätte.
Ja.
Also das deutet sich schon alles an und das ist natürlich auf jeden Fall ein Vorausblick auf das, was sich dann so entwickelt hat in der Zeit. Aber als kleines Element, ne, dieses 3-Stunden-Werks und ich finde, der erzählt eben auf sehr vielen Ebenen sehr viel über menschliche Abgründe, Ängste und Dinge, ohne dabei doof zu sein und unterhaltend auf eine Art, um das Wort zu benutzen, ist der Film auch und mich rührt der jedes Mal sehr.
Wie lange werden wir eigentlich uns jetzt einschließen und gemeinsam diese Filme schauen? Ich habe 2 Filme ja quasi vorgestellt, dann haben wir jetzt 5 Filme am Ende.
Ich glaube, Magnolia muss ich nicht nochmal gucken.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich komme nicht über Tom Cruise hinweg.
Wirklich?
Ja.
Ja, das ist für mich
so ein Ausschnitt später dazu.
Ey, das ist so gemeint. Ich bin jetzt die Einzige, die hier in der Runde
komm mal her.
Immer gesagt Christine, bekommen, dass man ich habe guckt, dann gucke ich deinen Film auch nicht.
Hey, boah, hey. Alles ist gut. Der Julius, der meint es nicht so. Und ich würde auch, also der Julius, der kommt einfach zu unserem Filmabend dann später.
Der muss 3 Stunden später kommen, genau. Wir müssen diesen Podcast noch jemandem widmen. Diese 19. Ausgabe von Lakonisch Elegant, Kulturpodcast mit Johannes Nichelmann, Katrin Rönicke, Julius Stucke und Christine Watti ist gewidmet Niklas, Malte, Christian. Weil diese 3 haben wirklich mit einer Brillanz das Rätsel der letzten Ausgabe gelöst. Julius, du darfst auflösen. Wir hatten gefragt, wo war Julius?
Genau, und ich hätte auch Berlin gelten lassen und Archivaufnahmen, aber es war Istanbul.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner. Vielen Dank fürs Podcast hören, auch für das schöne Lob, dass ich den Podcast eigentlich auch ganz gut alleine schmeißen kann.
Ja, schau mal, was du damit machst.
Wir werden ja hier nicht mehr gebraucht. Ne?
Das Quiz für nächste Woche ist, wer stellt die beste Quizfrage, die wir nächste Woche stellen werden? lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Sehr gut, das ist eine gute Quizfrage, da wüsste ja noch nicht mal ich die Antwort drauf. Ja, das war's für heute. Ihr könnt natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast all unsere Filmtipps nochmal nachlesen. Schön, dass wir alle hier waren, oder?
Ich fand's auch schön, euch auch mal in echt kennenzulernen.
Ja.
Schon wieder.
Nicht immer nur hören.
Noch mal kennenzulernen, ja.
Tschüss.
Tschüss. Und Magnolia heißt es, ja?